SWR 2 Wissen.
Flieg, flieg, flieg wie Flieger. Stark, stark wie Tiger.
Singend zieht die vierjährige Ruth ihre Leggings hoch. Dann stülpt sie die Gymnastikschuhe über ihre kleinen Füße und stapft Richtung Turnhalle.
Erziehung heute, Teil 4. Wie wird mein Kind gesund und stark? Eine Sendung von Anja Schrum.
Etwa 20 Mädchen und Jungen hüpfen, krabbeln oder flitzen durch die alte Turnhalle in Berlin-Charlottenburg. Zwei Kleinkinder schubsen einen riesigen Gymnastikball vor sich her. Andere werfen bunte Schaumstoffwürfel. Ein Junge klettert die Sprossenwand hinauf. Die 2- bis 5-Jährigen haben Spaß, während ihre Eltern schwitzen. Die Erwachsenen müssen schwere blaue Turnmatten heranschleppen, dazu Holzbänke, Kästen und Trampoline. Die stapeln und stemmen sie, bis der Bewegungsparcours fertig ist.
Wir kriegen am Anfang so Karten. Damit werden die Stationen aufgebaut. Das ist immer ein Balanceakt drin. Das ist vorsichtig, Naemi. Also es ist immer was zum Balancieren, wie auf den Bänken da hinten. Es ist immer was zum Abspringen dabei, Trampolin oder vom Kasten dahin. Und es ist immer was zum Schaukeln dabei.
Erklärt Ruths Mama. Jeden Donnerstag geht sie mit ihren beiden Töchtern zum Kinderturnen. Die vierjährige Ruth ist sofort im Getümmel verschwunden. Die anderthalbjährige Naemi bleibt erstmal an Mamas Seite.
So, Ruth ist jetzt in dem Alter und auch mit der Routine unterwegs, dass sie hier weiß, was sie kann. Und eigentlich muss ich jetzt mehr auf diesen Radaubürger hier achten.
Der Radaubürger versucht gerade auf einen Kasten zu krabbeln. Naemi ist schon fast oben, nur die Beine rudern noch in der Luft. Die Mama muss ein wenig nachhelfen.
Hier, versuch hier rüber, Naemi. Hier lang. Kletter rauf.
Vom Kasten springt Naemi aufs Trampolin und von dort geht's über eine Bank auf eine weiche Matte. Die Mama lässt Naemi machen, beobachtet aber aufmerksam, um im Notfall zupacken zu können. Ruth balanciert derweil in luftiger Höhe über einen schmalen Balken. Am Boden liegt eine dicke Matte. Für alle Fälle.
Ja, eigentlich soll man das als Runde abarbeiten, aber die Kinder haben meist eine andere Rundenvorstellung, was ich gut finde.
Die Kleinen probieren sich aus, die Großen unterstützen, wenn nötig. Einfach bewegen lassen, das empfiehlt auch Professorin Renate Zimmer. Die Sport- und Erziehungswissenschaftlerin leitet das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung.
Wenn Sie Ihr Kind beobachten, sehen Sie eigentlich, wie gut Bewegung allen Kindern tut. Nur, man darf auch Kinder nicht in der Bewegung zu viel drängeln und ihnen auferlegen und probier doch mal was und mach doch mal und die anderen auch. Da kann es genau das Gegenteil bewirken. Also Bewegung ist eher ein selbst gewähltes Medium der Eroberung der Welt. Also Eltern sollten eher abwarten, zusehen, verlocken, mitmachen, hinschauen, begleiten, unterstützen, aber nicht drängeln und nicht dem Kind etwas aufstülpen, was das Kind im Moment vielleicht selber nicht will.
Renate Zimmer hat als Bewegungs- und Sportwissenschaftlerin an der Universität Osnabrück viele Dutzend Bücher und Studien veröffentlicht, zum Teil mit provokanten Titeln wie »Schafft die Stühle ab«. Denn Bewegung ist für die kindliche Entwicklung ungeheuer wichtig, nicht nur für Körperbau und Motorik.
Bewegung hat ja auch ganz viel zu tun mit geistiger Entwicklung, mit kognitiver Entwicklung, mit Aktivierung der Nervenzellen des Gehirns. Sinneseindrücke führen dazu, dass die Nervenzellen aktiviert werden und die Aktivierung führt dazu, dass Nervenzellen sich miteinander verknüpfen, dass Eindrücke aufgenommen und verarbeitet werden. Also eine Aktivierung des Gehirns ist auch eine Folge von intensiven Bewegungs- und Sinneserlebnissen.
Hinzu kommen die emotionalen Aspekte von Bewegung. Selbstvertrauen gewinnen, die Gewissheit, ich kann etwas.
Dass ich über mich selbst verfüge, dass ich über meinen Körper verfüge, nicht der Körper über mich, sondern ich kann steuern, wo ich herunterspringe, aus welcher Höhe, wie ich mich auffange. Das ist im Laufe der Wochen, wo ich übe, mir immer besser gelingt. Also Lernen ist auch immer eine Frage des Durchhaltens. Und das lerne ich in Bewegung am meisten, nicht aufgeben. Da lernt ein Kind eigentlich eine Menge für das, was es nachher für die Alltagsbewältigung braucht.
Ob Krabbelgruppe, P-Kip, Säuglingsschwimmen, Kindertanz oder Baby-Yoga für die Kleinen, beziehungsweise Indoor-Spielplatz, Tobeland, Kletterwald oder Skaterhalle für die Größeren. Das Angebot heute ist kaum zu überschauen.
Da hat sich etwas entwickelt, was einerseits positiv ist, nämlich mehr Angebote, andererseits aber auch gleichzeitig wieder negativ, denn die Angebote sind oft künstliche Ersatzwelten für natürliche Bewegungsräume.
Die Zeiten, in denen Kinder den ganzen Nachmittag allein draußen spielten und sich auspowerten, sind vorbei. Die Kleinen verbringen die meiste Zeit des Tages drinnen und sitzend. Das führt zu Bewegungsmangel und der ist ein Risikofaktor für Übergewicht. 15% aller Kinder gelten heute als übergewichtig. Renate Zimmer möchte Eltern ermuntern, verstärkt wieder nach natürlichen Bewegungsräumen für den Nachwuchs Ausschau zu halten, beziehungsweise Bewegung in den Alltag zu integrieren.
Ein Gang in den Wald kostet nichts und ist für alle sehr, sehr entspannend und für Kinder eine Erlebniswelt. Also diese kleinen Dinge, die sich aus dem Alltagsleben ergeben, je nachdem, wo man wohnt, dort eben auch die Dinge zu nutzen oder einfach mit dem Kind auch mal in die Stadt zu gehen und jede Mauer begehen zu lassen und jede Treppe springen zu lassen, kostet nichts, ist entspannend, hat keinen Termindruck und man lässt sich einfach auf die Entdeckungen der Kinder ein.
Balancieren auf Bordsteinkanten oder Wegbegrenzungen, baumeln an Fahrradbügeln oder springen von Poller zu Poller. Der öffentliche Raum bietet unzählige Möglichkeiten, wenn man das Kind nicht eilig oder ängstlich daran vorbeizieht. Die Aufgabe der Eltern? Dabei sein, ohne einzuschränken.
Aber dabei sein heißt nicht am Arm packen und sichern, sondern daneben sein und im Notfall zugreifen können. Und je mehr ich das dann auch begleitet habe, je mehr das Kind an Sicherheit gewonnen hat, umso mehr kann ich auch als ängstliche Mutter dem Kind mehr vertrauen und werde ihm mehr vertrauen, weil ich merke, dass es Sicherheit entwickelt hat.
Abspringen! Genau!
Die vierjährige Ruth steht auf einem Sprungkasten und greift nach zwei Ringen, die von der Decke baumeln. Sie springt vom Kasten, schwingt an den Ringen hin und her, bis sie sich auf die weiche Turnmatte fallen lässt. Ihre Mama schaut zu und nickt. Deshalb sind sie hier.
Einfach dieses sich hier ausprobieren und mit dem Wissen für uns Eltern, dass nichts passiert. Das kann man sonst nicht so machen. Was nun?
Ich will dir erst mal zeigen, wie das hier geht.
Ruth zieht ihre Mama in Richtung Trampolin. Lange Zeit hat sie einen großen Bogen um das Turngerät gemacht.
Sie probiert das alles jetzt aus. Vorher war das ganz klar. Sie kann das nicht, aber sie war dann auch echt gefrustet. Also aufs Trampolin ist sie eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gegangen. Jetzt liebt sie das ja alles.
Wiederkehrende Mittelohrentzündungen hatten das Gleichgewichtsempfinden der Vierjährigen beeinträchtigt. Seit sie sogenannte Paukenröhrchen im Trommelfell hat, hört und hüpft sie viel besser.
Nee, gib mir mal den Regenschutz.
Draußen regnet es ohne Unterlass. In Gummihose und Jacke stapft Ruth zu ihrem winzigen roten Fahrrad. Ihre Mama schnallt die kleine Naemi im Radsitz fest. Dann geht es über die Straße, dann quer durch den Park, über Kopfsteinpflaster und durch Pfützen. Wir müssen die Pfützen schützen, sagt Professorin Renate Zimmer und meint das durchaus ernst. Als Bewegungs- und Lernort in einer zunehmend betonierten Welt.
Vielleicht kann ich auch mal hineinspringen in die Pfütze. Vielleicht kann ich die Pfütze überqueren an der höchsten, an der breitesten Stelle, an der schmalsten Stelle. Vielleicht kann ich von außen richtig reinspringen und die Pfütze zum Spritzen bringen. Also das sind alles Dinge, die die Pfütze als Bewegungsort auszeichnen, aber auch als Ort der Beobachtung.
Das Kind wird vielleicht ein Blatt oder ein Stück Holz auf der Pfütze schwimmen lassen, sagt Zimmer. Es wird Steine reinwerfen oder einen Stein auf ein Blatt legen und zusehen, wie beides untergeht. Plötzlich wird die Pfütze zum Physiklabor.
Und da zu sehen, wie ein Kind auch mit der Pfütze permanent neue Spielideen entwickelt, wenn ich Sand in die Pfütze reinschaufle, ist die plötzlich weg, da gibt es kein Wasser mehr. Wohin ist das denn? Oder wenn ich die Pfütze tiefer grafe, dann wird das Wasser immer höher, aber es kommt ja eigentlich kein Wasser dazu. Wie kommt das, dass da mehr Wasser ist als vorher? Das sind ja Fragen, die das Kind faszinieren und die eigentlich Eltern auch faszinieren müssten in der Entdeckung, was kann das Kind an der Pfütze alles lernen?
Erleben und entdecken. Das können Kinder vor allem in Bewegung. Man muss ihnen allerdings die Möglichkeiten geben.
Also wenn ich als Eltern vorlebe, dass Entspannung am besten im Fernsehsessel erfolgt, dann kann ich das von Kindern nicht anders erwarten. Aber ich kann sagen, wir machen eine Fahrradtour, wir rennen mal um den Block oder wir gehen mal ins Schwimmbad. Das sind ja Gewohnheiten, die sich im Laufe der Familie auch herausbilden.
Bist du Rechtshänder oder Linkshänder?
Linkshänder.
Linkshänder, na gut, dann mach mit links.
Einfach rein.
Die Butter muss ich verbinden mit dem Kakao und mit dem Mehl. Also das richtig matschen, richtig drücken, richtig matschen. Ja?
Kai knetet kräftig. Die Butter quillt durch seine schmalen Finger, verbindet sich langsam mit dem Mehl und dem Kakaopulver.
Schmeckt das gut?
Ich probiere mal.
Lecker. Oh, das riecht so lecker.
Das riecht nach Kakao.
Lecker.
Kinderfinger langen in die Glasschüssel, werden genüsslich abgeschleckt. Probieren ist erlaubt beim Kinderkochen in der Arche in Berlin-Treptow. 10 Jungen und Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren sind heute dabei. Kneten, schneiden, schnippeln rund um einen Edelstahltisch in der Küche des Sozialprojekts.
Wir haben ja gesagt, es gibt heute Burger und die Jungs haben sich schon alle gefreut, dass es Burger gibt. Aber wir machen ja einen Rösti-Burger und das ist dann halt so das Extravagante so ein bisschen heute.
Die Brötchen für den Rösti-Burger backen die Kinder aus geriebenen Kartoffeln. Mike ist Koch bei einem großen Caterer. Einmal pro Monat kocht er mit den Kindern in der Arche.
Wir schauen schon, dass eine Menge Gemüse dabei ist und dass wir auch immer was da haben, was die Kinder nicht kennen, was sie probieren können.
Heute sind das Süßkartoffeln und für einige vielleicht auch Sellerie. Beides wird später frittiert zu Gemüsepommes. Dazu gibt es selbstgemachten Ketchup. Eine etwa 8-Jährige schneidet mit Mühe und einem großen Messer die Süßkartoffeln in Stifte.
Bei uns zu Hause haben wir auch so ein Messer. Und der hat hier oben 2, 3 Spitzen. Damit darf ich gar nicht schneiden.
Koch Mike ist da entspannter.
Und da versuchen wir, mit ihnen einfach Spaß zu haben. Klein zu schneiden, sodass sie ein Gefühl kriegen fürs Gemüse, fürs Obst. Immer was Süßes dabei, ja, weil der Spaß soll ja auch nicht zu kurz kommen. Genau. Und eigentlich ist es immer laut und fröhlich. Und es gibt einige Kinder, die ein bisschen zurückhaltend sind, nachher beim Essen auch. Gerade wenn es ein paar ungewöhnliche Sachen gibt. Aber meistens kriegen wir sie alle am Tisch dann.
Geil. Also finde ich hier schön Äpfel schneiden, hier raspeln, Eiswürfel essen, probieren. Finde ich hier alles.
Ich habe gerade einen Knoblauch gegessen.
Knoblauch ist so sauer wie eine Zitrone.
Der Nachmittag mit Koch Mike macht den Kindern richtig Spaß, sagt auch Martina Kuschmann, die Leiterin der Treptower Arche.
Es wird schon mal vorher gefragt, wann kommt er wieder, und dann wird das eingetaktet und am Anfang war das so ein bisschen zaghaft, weil es doch manchmal ungewöhnliches, ausgefallenes Essen ist, was sie nicht unbedingt kennen. Aber mittlerweile wird ganz viel probiert, was ich ganz toll finde in der Entwicklung einfach.
Essen muss eine angenehme Beschäftigung sein, eine wesentliche Beschäftigung, eine wichtige Beschäftigung. Das muss aber Spaß machen. Und deswegen ist auch die Frage nicht nur, was essen Kinder, sondern wie essen wir gemeinsam.
Sagt Professorin Mathilde Kersting, Leiterin des Forschungsdepartement Kinderernährung am Universitätsklinikum Bochum.
Mindestens einmal am Tag gemeinsam essen. Ob das morgens oder mittags oder abends ist, ist unerheblich. Aber gemeinsam essen, entspannt essen, keine Streitthemen. Der Streit kann nachher ausgestritten werden, damit das Essen einfach ein Gemeinschaftserlebnis bleibt.
Dafür plädiert auch der Kinderarzt Remo Largo, Autor des 100.000-fach verkauften Ratgebers Babyjahre. Gemeinsam essen. Ohne dass der Fernseher läuft oder aufs Smartphone gestarrt wird.
Indem der Vater am Abend nicht nach Hause kommt, sich an den Tisch setzt und darüber klagt, wie schlimm sein Tag im Büro war, und die Mutter erzählt, welche Ärger sie hatte, und das Kind komplett außen vor ist. Also fängt man mit dem Kind an, oder? Also, dass man Interesse zeigt am Kind.
Geschieht das nicht, so Largo, dürften Eltern sich nicht wundern, wenn das Kind am Tisch anfängt, mit dem Essen zu spielen oder bestimmte Speisen verweigert, aus Langeweile oder um Aufmerksamkeit zu erregen. Essen in entspannter Atmosphäre. Dazu gehört auch kleine Portionen, die das Kind aufzuessen vermag. Kein Zwang, den Teller zu leeren, und kein Lob à la schön aufgegessen. Das Kind allein entscheidet. Besonders problematisch findet Largo, dass Nahrungsmittel immer wieder als Trostpflaster, Entschädigung oder Belohnung eingesetzt werden.
Das ist, dass man oft erzieherisch Essvaren benutzt, um sich durchzusetzen. Und das passiert noch und noch. Und das Schlimme ist ja dann, dass das Essen gewissermaßen die Bedeutung bekommt, dass man damit Frustrationen mindern kann. Und das verinnerlichen die Kinder, und dann darf man sich nicht wundern, wenn sie schon bald einmal übergewichtig sind.
Damit Kinder das nicht werden, gibt es ganz einfache Ernährungsregeln, sagt Mathilde Kersting. Reichlich Getränke, vor allem Wasser, und reichlich pflanzliche Lebensmittel. Mäßig tierische Lebensmittel und sparsam fett- und zuckerreiche Lebensmittel. Die individuellen Vorlieben und Abneigungen werden am Essenstisch geprägt.
Also das Wesentliche für die Ernährungsauswahl von Kindern ist das Vorbild der Eltern. Das muss aber schon früh beginnen. Am besten beginnt das dann, wenn das Baby beginnt, den ersten Brei zu bekommen und dann auf die Familienernährung umsteigt, weil es dann das übernimmt, was die Eltern ihm vorleben. Und damit funktioniert die Ernährungserziehung am einfachsten.
Bis etwa zum 5., 6. Lebensmonat sollten Säuglinge ausschließlich gestillt bzw. mit sogenannter Säuglingsmilch ernährt werden. Dann kann der erste Brei gefüttert werden. Lange empfahlen Experten, langsam ein neues Gemüse nach dem anderen anzubieten, besonders bei Kindern aus allergiebelasteten Familien. Lebensmittel, die häufig zu Allergien führen, sollten erst deutlich später gegeben oder besser gemieden werden. Heute gilt das alles nicht mehr.
Es gibt eine ganz berühmte Studie, die Liebstudie, die war revolutionär in der Säuglingsernährung. Die hat tatsächlich gezeigt, dass Kinder, die ein hohes Risiko haben für Erdnussallergien, für Allergien generell, dass es für die von Vorteil ist, wenn die schon früh im ersten Lebensjahr in kleinen Mengen Erdnüsse bekommen. Die haben dann später ein geringes Risiko, eine Erdnussallergie zu entwickeln.
Weitere Studien, auch mit anderen potenziell allergenen Lebensmitteln, konnten das Ergebnis untermauern, sodass die Empfehlungen heute deutlich lockerer sind als noch vor ein paar Jahren.
Das heißt, die Schlussfolgerung ist, dass man die Toleranz gegenüber Fremdeiweißen, Fremdstoffen bei Kindern wahrscheinlich fördern kann, wenn sie sich früh damit auseinandersetzen können.
Ob der Brei selbst gekocht oder selbst gekauft wird, bleibt den Eltern überlassen. Für beides gibt es gute Argumente. Ganz generell gilt, auch bei der Ernährung der älteren Kinder, es muss nicht immer alles frisch zubereitet werden. Auch Fertigprodukte dürfen auf den Tisch. Oder, wie Mathilde Kersting formuliert, lieber Fischstäbchen als gar kein Fisch.
Es kommt darauf an, dass ich die fertigen Produkte kombiniere mit frischen. Also die Tiefkühlpizza aus der Gefriertruhe ziehe, zu Hause gerne in die Mikrowelle reinschiebe, aber dazu eine große Platte mit Rohkost hinstelle zum Beispiel. Oder ich kaufe eine fertige Suppe und gebe tiefgefrorenes Gemüse da rein.
Der Vater der 4-jährigen Ruth räumt den Esstisch ab. Die Kleine und ihre 1,5-jährige Schwester halten derweil Mittagsschlaf.
Kleine Gurke, ein bisschen Radieschen, ein bisschen Möhre. Das ist auch tatsächlich genau das, was sie heute Mittag weggeschafft hat. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Das ist nämlich viel mehr, als ich erwartet hätte.
Denn Ruth mag weder Obst noch Gemüse richtig gerne. Auch Fleisch ist bei den Geschwistern nicht der Renner. Dafür lieben sie Nudeln und Käse. Aber auch Fisch oder Oliven.
Und sogar auch Würzgurken oder so, das essen sie sogar auch beide ganz gerne. So ganz erstaunliche Dinge. Und ganz normale Sachen. Äpfel sind sehr schwierig. Naomi liebt Bananen und Ruth rührt auch keine Bananen freiwillig an.
Bei Tisch ist dann oft die Geduld der Eltern gefragt. Die 1,5-jährige Naomi will alleine essen. Ganz typisch für Kinder im 2. Lebensjahr.
Sie meckert auch, wenn sie den Löffel in der Hand hat und das geht alles daneben und man ihr den Löffel dann wegnimmt und sie füttern will, dann wird auch geschimpft. Also sie will das selber machen. Ja, doch sie schiebt sich dann den Löffel auch mit bis zum Anschlag voll in den Mund und vieles geht dann daneben. Dann darf man nicht allzu empfindlich sein.
Die Eltern bleiben gelassen, sorgen sich allerdings manchmal, weil ihre Kinder so wenig Gesundes essen.
Man liest dann natürlich auch, was kann man da machen. Da gibt es aber auch alle möglichen Ratgeber, von wegen das Essen dekorativ anrichten, dass es schön aussieht, dass man da irgendwie jetzt mal eine Designaufgabe draus macht oder das Gemüse irgendwo unterjubeln, dass man es nicht so sieht oder es einfach auch laufen lassen und warten, bis sich Geschmäcker herausbilden. Wir haben ehrlich gesagt keine echte Strategie. Wir versuchen es immer wieder.
Kinder müssen nicht alle Gemüsesorten mögen, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Mathilde Kersting.
Wenn die 3-4 Gemüse mögen, würde ich mich als Eltern freuen und sagen, wie schön, die gibt es jetzt häufiger und trotzdem würde ich mal das 5. und 6. Gemüse immer mal wieder anbieten.
Die Abneigung der Kleinen gegenüber vielen Lebensmitteln ist entwicklungsgeschichtlich bedingt. Nahrungsmittelphobie heißt das Phänomen. Vor Jahrtausenden sicherte diese Phobie den Kleinkindern das Überleben, weil sie nicht alles in sich hineinstopften, als sie begannen, die Welt allein zu entdecken. Heute dagegen sind der Inhalt des Kühlschranks und das Essen auf dem Tisch im Allgemeinen sicher.
Insofern ist das heute eher abträglich. Man kann Eltern aber beruhigen und ihnen sagen, die Phase geht vorbei.
Eltern sollten Lebensmittel, die von ihren Kindern abgelehnt werden, immer wieder anbieten, empfiehlt Mathilde Kersting.
In kleinen Mengen und ganz wichtig, nicht unter Druck. Da kann man Eltern nur sagen, ruhig bleiben, nicht die Geduld verlieren, nicht drängen, immer wieder anbieten. Und dann kann es auch sein, dass es 8 bis 10 Mal dauert, bis das Kind das akzeptiert. Aber Studien haben das nachgewiesen, am Ende essen die Kinder die abgelehnten Lebensmittel genau in denselben Mengen wie die anfangs gemochten Lebensmittel.
Doch Vorbild in puncto Ernährung ist nicht nur die Familie. Das zeigt eine weitere Studie, die die Ernährungswissenschaftlerin an einer Grundschule durchgeführt hat. An dieser Schule wurden Trinkwasserspender aufgestellt.
Und jedes Kind bekam eine Trinkflasche, konnte jeden Morgen seine eigene Trinkflasche an dem Gerät selber füllen. Und die Kinder haben Wasser getrunken und nach einem Jahr haben wir geschaut und die Kinder hatten tatsächlich deutlich mehr Wasser getrunken als vorher. Und es waren weniger Kinder übergewichtig geworden. Und wir konnten zeigen, dass die Kinder nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause mehr Wasser getrunken hatten, obwohl wir die Eltern nicht über Trinken informiert hatten.
Das Trinken, was wir gemacht haben, das schmeckt allen, weil das Tablett ist schon wieder leer. Nein, das Supergetränk hat eingeschmeckt, das Tablett ist leer.
2 Stunden lang haben die Kinder in der Arche mit Koch Mike verbracht. Obst und Gemüse geschnitten, Ketchup gekocht, Burger belegt, Mayo angerührt, Kuchenteig geknetet, Apfelkompott gemixt. Jetzt wird in großer Runde gegessen.
Mike, wir brauchen einen Löffel für den Ketchup.
Das ist Ketchup.
Probier.
Lecker.
Süßkartoffelpommes, Rösti-Burger, dazu selbstgemachte Mayonnaise und Ketchup. Die Kinder greifen zu, probieren.
Elisa, das müssen wir morgen der Klasse erzählen, dass wir Essen selber gemacht haben.
Die Kinder sind begeistert, denn viele essen nicht im Schulhort, erzählt Archeleiterin Martina Kuschmann.
Und oft wird daheim dann nicht gekocht abends und dann haben sie eben die Woche über gar nichts Warmes. Und wir haben jetzt schon eben die Ansprache gehabt zu den Kindern, gibt es denn jetzt auch mal öfter was Warmes?
Hier, ein neues Kind, Hannes, was wünschst du dir? Auf der Stelle rennen. Auch eine gute Idee. Dann, wir rennen für den Hannes, den Hannes, den Hannes. Wir rennen für den Hannes. Guten Tag.
Morgen kreist der Amseln in der Kita Nesthüpfer in Falkensee, einer Kleinstadt westlich von Berlin.
Wir müssen jetzt alle so laut und so kräftig stampfen, wie es geht. Wir stampfen für Juan.
Jedes Kind darf sich zur Begrüßung eine Bewegung wünschen. Die Kita Nesthüpfer ist eine sogenannte Bewegungskita mit einem großen Freigelände. Hier gibt es Rutschen und Schaukeln, dazu ausgedehnte Sandflächen unter alten Bäumen, einen Fußball- und einen Wasserspielplatz. Aber auch Holzstämme und eine Slackline zum Balancieren, Seile zum Schwingen, ein Bodentrampolin und eine Bewegungsbaustelle. Auf der sind gerade 2 5-Jährige schwer beschäftigt.
Ja, sie tanken schwer aus. Auch du, Eva?
Die beiden Kleinen zerren Autoreifen unter Brettern und Ästen hervor. Stapeln sie mit viel Mühe und Kraft übereinander, um sich ein Versteck zu bauen. Die Baustelle haben sich die Kinder mehr oder weniger selbst eingerichtet, erzählt Kita-Leiterin Evelina Jentschewski.
Und immer und wir, der Gruppe, die spazieren war, hat immer wieder was mitgebracht. Und wir haben schon so viel gehabt und der Hausmeister sagte, was soll ich jetzt damit machen? Und wir haben gedacht, okay, wir brauchen einen Platz, wo die Kinder einfach das immer wieder vorfinden und damit spielen können. Und dann ist so eine Bewegungsbaustelle für die Kinder entstanden. Also da sind jetzt Baumstämme und Bretter und Stöcker. Und je nachdem, wie viele Kinder da spielen, was die gerade so interessiert, wechseln die Pädagogen die Materialien das so aus.
Mindestens einmal am Tag gehen die Kinder der Kita-Nesthüpfer nach draußen, auch bei Schnee oder Matschwetter. Und obwohl der Außenbereich so viele Möglichkeiten bietet, stapfen die einzelnen Gruppen regelmäßig in Richtung Park und Wald, wo auch wieder geklettert und balanciert werden darf. Das geht natürlich nicht ohne Dreck und Schrammen ab.
Und deshalb tut das manchmal so leid, wenn dann gesagt wird, oh, dein Haus ist wieder dreckig und so weiter. Und das sagen wir auch immer, die Kita-Sachen besorgen, wo es nicht so wehtut, wenn es kaputt geht oder so. Denn wir wollen die Kinder nicht so hemmen und abbremsen von dem, was sie von der Natur aus mit sich bringen. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo es wirklich ganz viele Regeln gibt. Und da muss man halt schauen, dass man trotzdem die freien Räume schafft.
Bewegungsfreiheit zählt auch in den Innenräumen der Kita. Es gibt im Vergleich zu anderen Häusern relativ wenig Spielzeug. Dafür wird regelmäßig im Mehrzweckraum gehopst und geklettert, aber auch gerungen und gerauft, und zwar barfuß, weil es wichtig ist für die Fußmuskulatur. Beim Zähneputzen stehen die Kinder auf einem Bein, weil dann noch mehr im Gehirn passiert, wie Jentschewski formuliert.
Kreativität ist bei uns auch vorhanden, nur auf eine andere Art und Weise. Und die Kinder müssen nicht jetzt am Tisch sitzen und das malen. Ja? Sie dürfen auf dem Boden liegen und dürfen das im Stehen machen.
Derzeit besuchen rund 180 Kinder den Kita-Neubau. Jede Gruppe hat eigene Räume. Außerdem gibt es einen riesigen Bewegungsraum, ein Musikzimmer und sogar eine Kindersauna. Doch auch ältere Einrichtungen lassen sich so gestalten, dass mehr Bewegung möglich wird. Davon ist die Kita-Leiterin überzeugt.
Einfach mal schauen, wie kann ich die Möbel ein bisschen mobiler gestalten, mal einfach Räder drunter schrauben, dass man einfach die Sachen zur Seite schiebt. Und dann ist das ein Tanzsaal, wo ich mit den Kindern Spiele machen kann, wo sie sich frei entfalten können.
Nicht jede Kita muss als pädagogisches Profil eine Bewegungskita sein, wie die Nesthüpfer in Falkensee. Aber jede Kita sollte die Bewegung als alltägliches Mittel zur Weltaneignung der Kinder in den Vordergrund stellen, sagt Professorin Renate Zimmer.
Dazu muss genügend Raum gegeben werden. Es muss Platz da sein, aber es muss auch Raum im übergreifenden Sinne da sein. Die Pädagoginnen müssen auch bereit sein, die Bewegungsbedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen. Das muss eine Kindertagseinrichtung auszeichnen.
Und auch später in der Schule sollte Bewegung nicht zu kurz kommen. Früher wurde nach der Schule der Ranzen in die Ecke geschmissen und es ging auf den Bolzplatz oder ins Schwimmbad. Heute geht es häufig und gerne an den Computer. Deshalb ist bewegter Unterricht wichtiger denn je.
Ohne großes Umräumen im Klassenraum kann ich kleine Übungsphasen eben einbinden. Ich kann Bewegungspausen einbinden, die nicht unbedingt immer mit dem Stoff was zu tun haben. Nicht immer findet man Zugänge zum Stoff über Bewegung. Aber ich kann eine kleine Entspannungseinheit einbinden. Ich kann eine Jonglierübung mit Tüchern oder mit Bällen einbinden. Wenn ich das als auflockernde Phasen im Unterricht mache, ist hinterher die Konzentration für den folgenden Stoff wieder besser.
Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es, attraktive Bewegungsangebote zu machen. Manchmal hilft es, wenn das Kind in einem Sportverein ist. Der Sohn oder die Tochter gehen dann irgendwann nicht mehr zum Training, weil der Sport so viel Spaß macht, sondern einfach, weil sie dort Freunde gefunden haben. Eine andere Möglichkeit ist, Bewegung und digitale Angebote zu verbinden, wie etwa beim Geocaching, eine Art digitaler Schnitzeljagd. Doch Renate Zimmer macht sich keine Illusionen.
Das ist viel einfacher, ein Kind vor das iPad zu setzen und 2 Stunden zu beschäftigen, als mit ihm in den Wald zu gehen und auf der Wiese zu tollen und Fußball zu spielen und Ähnliches. Da, denke ich, müssen auch Eltern viel mehr heute aufpassen, denn die Alltagswelt verhindert Bewegung eher. Man muss also mehr sie wieder aufsuchen.